Ja, vielen Dank für das freundliche Willkommen. Es ist schön, hier zu sein. Wir haben vorhin überlegt, wann das letzte Mal der Fall war. Und so in meinem Alter kann man ja schon ein bisschen länger zurückschauen. Das ist nämlich ein bisschen länger zurück. So ganz genau wissen wir das gar nicht. Aber uns hat ja eine lange Beziehung verbunden. Und das ist ja auch der Anlass dieses Gottesdienstes bzw. eurer 25-jährigen Feier. Ich kann mich gut erinnern an 1997. War das eine Schulaula, wo der erste offizielle, also es war nicht der erste gemeinsame Gottesdienst, das hast du gerade gesagt, aber es war so der hochoffizielle Start irgendwie des Miteinanders. Da bin ich damals auch dabei gewesen und wer hätte das gedacht, dass wir 25 Jahre später in einem abbezahlten Gemeindezentrum, wie man gerade gehört hat, hier miteinander Gottesdienst feiern. Also ganz viel Grund für euch dankbar zu sein. Einerseits 25 Jahre sind ein kurzer Zeitraum, also wenn man so die ganze Kirchengeschichte bedenkt, dann ist das nun nicht gerade viel. Andererseits ist 25 Jahre fast, oder vielleicht ist es auch das, was man biblisch eine Generation nennt, weiß gar nicht genau, wie groß der Zeitrahmen da gedacht ist. Und in dieser Zeit einer Generation hat sich eine Menge verändert. Was Christian gerade vorhin gemacht hat, dass er die Freunde unter euch aufstehen ließ, die damals schon dabei waren und die neu dazugekommen sind, das wollte ich eigentlich auch machen, aber es war schön, konnte ich vielleicht noch ein bisschen besser von der Seite da schauen. Und da merkt man, es sind einige da gewesen vor 25 Jahren, aber die große Mehrzahl ist später dazugekommen. Und nicht nur Gemeinde hat sich verändert, das könnt ihr besser beurteilen als ich, weil ihr hier zu Hause seid, sondern auch die Landschaft um uns herum. Damit meine ich weniger das Grün, sondern die geistliche, die gesellschaftliche, die Landschaft der Menschen um uns herum. Das Setting, in dem wir Gemeinde bauen, hat sich verändert. 1997 waren noch 2/3 aller deutschen Mitglieder einer der Kirchen in diesem Land. Und ihr habt das sicher irgendwie mitgekriegt. 2022 ist es erstmalig so, dass weniger als die Hälfte aller Menschen oder aller Deutschen, die in diesem Land leben, zu irgendeiner Kirche oder Freikirche gehören. Und das Ergebnis einer Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die im evangelischen Bereich alle paar Jahre gemacht werden, oder ein Ergebnis lautete vor wenigen Jahren, der Glaube wird in den Familien nicht mehr weitergegeben, in vielen Familien nicht mehr weitergegeben. Das heißt, also ein bisschen salopp und scharf gesagt, um uns herum wachsen viele kleine Atheisten auf, die gar nichts mehr wissen von Glaubensinhalten, weil schon ihre Eltern ihnen das nicht mehr vermitteln. Und die freikirchlichen Gemeinden, zu denen ihr hier gehört und meine Heimatgemeinde ja auch, insgesamt von oben drauf geschaut, mit dankenswerterweise hier und da schönen Ausnahmen, aber insgesamt strotzen auch nicht gerade vor Wachstum. Also Dinge werden anders in unserer Zeit und wie positionieren wir uns? Und noch eine Beobachtung, unsere Gesellschaft in diesen 25 Jahren, die ihr als Gemeinde miteinander existiert, ist viel internationaler geworden. Wie wäre das denn, wenn wir in unseren Gemeinden uns entscheiden würden und dafür beten und dafür arbeiten, dass wir diese Internationalität von Gesellschaften mehr und mehr abbilden. Denn es wird ja einmal so sein, sagt Jesus, dass die Menschen vom Norden, vom Osten, vom Westen, vom Süden miteinander am Tisch im Reich Gottes sitzen werden und feiern. Wie wäre das, wenn wir das in Liebe und Zugewandtheit zueinander jetzt schon ein wenig abbilden? Und das, was ihr gerade hier gemacht habt oder was Christian gerade vorgestellt hat, dieses Gute für den Stadtteil tun, glaube ich, ist ein guter und ein richtiger Schritt auf diesem Wege. Denn auch da wird es eine ganze Menge internationale Menschen geben, gerade unter den Kindern, die zur Schule gehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, jetzt weiß ich nicht genau, ob das funktioniert, was so ein bisschen eine Überschrift über diese Predigt sein soll. Kannst du das einblenden? Ist das möglich? Ah, ist schon da. Ich sehe nur diesen Bildschirm. Genau. Werdet ihr jetzt die nächsten Minuten sehen. Und das ist ein Bild, was ich vor ein paar Jahren mal irgendwo gesehen habe. Und es ist ein Bild aus Honduras, aus Mittelamerika. Und da hat es vor 24 Jahren, also nicht vor 25, vor 24 Jahren, einen ganz schlimmen Hurricane gegeben, Hurricane Mitch. Und der hat tragischerweise immerhin 19.000 Menschen das Leben gekostet. Nicht nur in Honduras, aber das war so das Zentrum. Und dieser Hurricane Mitch hat so gewütet in dem Land, dass hier ein Flusslauf seine Position verändert hat. Die Brücke steht noch da. Und die war ursprünglich mal über den Fluss. Und dann kam dieser Wahnsinnssturm, der so viel Tote gekostet hat und der dieses ganze Land, also das kann man ja googeln, den Hurricane Mitch, das sind furchtbare Sachen, die da passiert sind. Und das Flussbett hat sozusagen unter diesen Sturmeinwirkungen sich verschoben. Und nun steht die Brücke da und ist zu nichts mehr Nutze. Jedenfalls nicht an dem Platz, an dem sie steht. Dieses Bild soll euch ein bisschen als optische Unterstützung begleiten zu dem, was ich sagen möchte. Ich möchte nämlich über die Entwicklung von Glaube, von Gemeinde, auch von Kirche insgesamt ein bisschen mit euch nachdenken. Und die Frage ist, hat das was mit uns zu tun? Ich habe gerade gesagt, dass sich in 25 Jahren Gesellschaft verändert. Wenn man die Zeiträume noch ein bisschen größer wählen würde, dann merkt man, wie sehr sich um uns herum das Leben verändert hat. Und reagieren wir als Gemeinde darauf? Nehmen wir wahr, was da passiert? Oder sind wir zum Schluss irgendwie so eine Brücke, die da steht? Aber das Leben spielt sich ganz woanders ab. Wir stehen aber immer noch da, bewegen uns nicht. Das ist übrigens schon ein Problem in neutestamentlichen Zeiten gewesen, dass Gott etwas tun wollte und die Menschen bewegten sich nicht. Es begann ganz provinziell. Orte, die sind den Bibellesern vertraut, wie Bethlehem, wie Nazareth, wie Kana oder Kapernaum, ein kleines Dorf, das Dorf des Nahum, Kapernaum, eigentlich sagt man das, oder Bethsaida, auch so ein Provinznest. Beth ist das Haus, Saida ist der Fisch, Fischhausen, also das hört sich schon nicht gerade nach Weltstadt an. Da spielte sich das Leben ab und die Leute hatten diesen Horizont. In ihrem Dorf, da wo sie zu Hause waren, das war so das, was man kannte. Und dann brauchte dieses Dorf des Nahum irgendwann mal eine göttliche Horizonterweiterung. Und die ging schon los, als Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem gehen wollte. Und er entschied sich nicht, durch die Jordanebene zu laufen, was vielleicht leichter war, aber es war auch der weitere Weg, sondern durch die Berge Samariens. Und da lebten die Samariter und die Juden und die Samariter hatten ja ein Problem miteinander. Und die Leute, die den Horizont noch nicht erweitert hatten, nämlich die Jünger Jesu, die sagten, sollen wir nicht Feuer vom Himmel fallen lassen über diese Samariter hier, weil sie uns nicht bei sich übernachten lassen? Und Jesus sagt, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Also da waren Leute, die hatten nicht mitgekriegt, dass sich was bewegte und mit einmal die Liebe Gottes auch diesen Leuten galt, mit denen die Juden eigentlich nichts zu tun haben wollten. Und sie wollten Feuer vom Himmel fallen lassen und Jesus sagt, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Also die Leute damals brauchten eine Horizonterweiterung. Die sollten verstehen, dass Gott Größeres tun wollte. Und dann ging Jesus nach Jerusalem und ich will das jetzt nur ganz kurz in Stichworten sagen. Ihr kennt diese Lebensgeschichte und die Leidensgeschichte Jesu. Er musste dort leiden, ging ans Kreuz. 3 Tage später stand er auf vom Tode. Und einige wenige Wochen später, da spricht er ein paar Worte, die wir als Missionsbefehl kennen. Und im Matthäusevangelium heißt es, dass er die Leute, seine Jünger, nach Galiläa auf einen Berg bestellte. Also da waren sie mit einmal wieder an dem Platz, an dem sie vermutlich schon häufig gewesen waren. Vielleicht ist es der Berg der Seligpreisung gewesen, der Bergpredigt, wissen wir nicht ganz genau. Aber das war so, wo Kapernaum am Fuß dieses Berges war. Noch heute ist ja eine Ausgrabungsstätte, die man sich anschauen kann. Und Jesus sagt diesen Leuten, die aus diesen Dörfern kamen, aus Fischhausen und Kapernaum und Kana und all diese Nester, die zwar weltbekannt sind heute, aber kleinste Dörfer waren, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, darum geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn man das vor dem Hintergrund dessen, zu wem das gesagt ist und gesagt wurde, hört, dann sagt man, das ist eine wahnsinnige Horizonterweiterung. Da konnten viele Leute überhaupt nicht mit. Die habt noch gar nicht verstanden, dass Gott da sozusagen am Werke ist und was ganz Neues schafft und dass sozusagen ein Sturmwind des Heiligen Geistes, der kommt dann nämlich an Pfingsten, über diese Leute herüberzog. Und in Apostelgeschichte 2, wo die Pfingstgeschichte berichtet wird, da heißt es dann in Vers 7, als nämlich die Leute sahen, wer da mit einmal vom Geist Gottes erfüllt ist und wer da spricht, außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen doch alle aus Galiläa. Ich ergänze mal, aus der Provinz, da wo sich nichts Neues abspielte, da wo es immer gleich war. Die stammen doch alle aus Galiläa. Und dann beschreibt die Apostelgeschichte diese unglaubliche Horizonterweiterung, nämlich da war man international versammelt in Jerusalem und da wurden die Parther, die Meder, die Elamiter, die Leute aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus den Gebieten aus Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom und so weiter und so fort. Diese Leute kriegt mit einmal mit, was Gott tat. Erstaunt, Vers 12, und verwirrt standen sie da. Als nämlich der Sturmwind des Heiligen Geistes über Jerusalem hinüberging und mit einmal sich ein Horizont eröffnete, mit dem sie nicht ansatzweise gerechnet hatten, erstaunt und verwirrt standen sie da. Eine ganz neue Dimension tat sich auf. Und dann setzte Gott noch einen drauf. Ein religiös-fanatischer Terrorist kam zum Glauben. Der hieß Saulus. Kapitel 9, Vers 1 in der Apostelgeschichte. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Und dann kam Damaskus, der, den er verfolgte, den er für Halluzination hielt, der begegnete ihm, nämlich der lebendige Jesus Christus. Und Saulus findet zum Glauben, er ist erstmal für ein paar Tage blind und dann soll der Prophet Hananias zu ihm gehen. Und dann heißt es in Kapitel 9, Vers 13, aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich dir sage. Saulus, der religiös-fanatische Terrorist, ehemals Saulus, ist mein auserwähltes Werkzeug. Die kriegt mit einmal mit, dass sich da was geändert hat, und zwar radikal geändert hat, dass nicht mehr alles so war wie früher, dass durch das Kommen des Heiligen Geistes Menschen radikal verändert wurde und dieser Typ, der Blut an den Fingern hatte, der wurde mit einmal zum auserwählten Werkzeug Gottes. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen, auch dem Volk Israel. Das lesen wir heute so, aber das war Revolution, das war Verlegung des Flusslaufes. Es war mit einmal alles ganz anders. Sowas hatte man noch nie erlebt. Dann heißt es, Paulus begann zu predigen und Kapitel 9, 21, alle, die ihn, nämlich Paulus, hörten, wunderten sich, weil sie natürlich wussten, was da vorher gelaufen war. Und Vers 26, als Saulus wieder in Jerusalem eintraf, versuchte er, sich mit den Gläubigen dort in Verbindung zu setzen. Aber alle hatten Angst vor ihm, denn sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehörte. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe manchmal gesagt, wenn Menschen zum Glauben kamen, von denen manche sehr weit weg von Christus waren, im Nachhinein gesagt, wenn es nach meinem Glauben gegangen wäre, dann wäre das heute noch nicht. Die wären heute noch keine Christen. Weil so viel Zweifel und so viel Skepsis da war wegen dieser großen Gottesferne, die ich da empfunden habe. Aber Gott vermag mehr zu tun und Größeres zu tun. Und die Leute in Jerusalem, die manches erlebt haben, die konnten sich das nicht vorstellen, dass mit einmal Gott den Flusslauf ändert, dass mit einmal ein religiös-fanatischer Terrorist zum Apostel Jesu Christi berufen wurde. Und die Leute aus dem Dorf des Nahum, die brauchten auch schon Nachhilfeunterricht. Die mussten sozusagen ein bisschen so eine Art geistliche Schocktherapie, sag ich mal, musste mit denen passieren, damit sie verstehen, was bei Gott Trumpf ist. Nämlich Petrus, der ja aus dieser Gegend stammt. Von Petrus heißt es in Apostelgeschichte 9,32, Petrus zog von Ort zu Ort und kam schließlich zu den Gläubigen in Lydda. Dort fand er einen Mann namens Aeneas, der seit 8 Jahren gelähmt im Bett lag. Und Petrus sagte zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Sofort stand Aeneas auf. Also ein schlichter, einfacher Fischer aus dem Dorf des Nahum, wo die Welt zu Ende war, der erlebte mit einmal die Kraft Gottes. Und wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, dann ist gleich danach die Geschichte da, wo in Joppe, dem heutigen Tel Aviv, eine Totenauferweckung durch Petrus nämlich stattfand, durch die Tabitha wurde vom Tode erweckt. Und die nächste harte Nuss hatte Gott dann aber mit Petrus aus der Provinz, aus dem Dorf des Nahum zu knacken, weil der trotz allem, was er erlebt hatte und trotz den riesigen Wundern, die Gott sozusagen vor seinen Augen und ein Stück vielleicht auch durch seine Hand getan hat, nicht begreifen konnte, dass Gott mit einmal da riesige Dinge verändert. Vers 28 heißt es, also muss vielleicht die Gesamtgeschichte noch kurz erzählen, Petrus betet auf dem Dach und er will sozusagen Gott ehren und preisen und was nicht alles und mit einmal sieht er, wie ein Tuch vom Himmel kommt mit allen möglichen unreinen Tieren. Und er hört eine Stimme vom Himmel, schlachte und iss. Und als guter Jude wusste er, nein, das darf ich auf keinen Fall. Und das ganze Ding passiert 3-mal, bis er dann schließlich unten von Leuten, die eben aus Caesarea gesandt worden waren, verstand, Gott will offensichtlich hier etwas dramatisch anderes, als ich in meinem quadratisch praktisch gut Perspektive mir vorstellen konnte. Gott will offensichtlich deutlich Größeres tun. Und dann geht er mit ihnen mit und geht in das Haus des Cornelius, was ja ein römischer Hauptmann, ein römischer Soldat war. Da ging ein Jude schon lange nicht über die Schwelle, das passte nicht in sein Weltbild. Und er erklärte ihnen, Vers 28, ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nicht-jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf. Und aus dem Munde des Mannes, der sozusagen gerade einen 8 Jahre lang Gelähmten geheilt hatte und eine Tote, die Tabitha, auferweckt hatte, aus der musste ich jetzt erstmal lernen, dass Gott eine andere und viel, viel größere Perspektive hat, dass sich da Dinge dramatisch änderten in dem großen geistlichen Gesamtzusammenhang. Die jüdischen Gläubigen, heißt es in Vers 45, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkt. Also das sind vermutlich, ich weiß nicht, ob hier jemand jüdischer Abstimmung unter uns ist, aber 99% von uns. Wir wären alle gar nicht da, wenn da damals Leute nicht begriffen hätten und Step by Step verstanden hätten, hier wird etwas ganz dramatisch anders. Mit anderen Worten, wenn die Leute aus dem Dorf des Nahum bei ihrem Horizont, bei ihrem traditionellen Verständnis geblieben werden, dann wäre die Christenheit heute, wenn sie denn überhaupt noch existiert, eine unbedeutende Sekte in irgendeiner jüdischen Provinz. Aber weil die verstanden hatten, dass Gott Großes zu tun beabsichtigt, dass sozusagen der geistliche Flusslauf ein anderer wird, dass der Sturm, der Wind des Heiligen Geistes Dinge radikal verändert, deswegen wurden mit einmal Dinge ganz neu. Das so als ein kleiner biblischer Schnelldurchgang. Und ich frage uns heute, brauchen wir denn auch so eine Horizonterweiterung? Gemeinde Jesu im Jahr 2022, wo Dinge anders geworden sind. Dieser kurze Zeitraum im letzten, kirchengeschichtlich kurze Zeitraum eures fusionierten Gemeindebestehens von 25 Jahren, wo sich auch schon Dinge ändern. Wie reagieren wir darauf heute? Es hat vor kurzem eine Analyse der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gegeben. Das war irgendwie Weihnachten oder so war der Anlass, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Und ein Journalist, der mit Glauben offensichtlich nicht so ganz viel zu tun hat, der schaut auf die Gesellschaft und auf die kirchliche Situation in Deutschland und er schreibt, das Christentum in Deutschland ist ideell bankrott. Da kann man sagen, komm, halt den Bach mal flach, es gibt immer gute und positive Ausnahmen. Aber er nimmt das als Journalist wahr, er schaut herum und sagt wörtlich, die Spätzeit des Christentums in Deutschland hat begonnen. Die letzte christlich sozialisierte und kirchlich aktive Generation scheidet bald aus dem Arbeitslosen aus und stirbt in den nächsten 3 Jahrzehnten. Also damit meint er auch mich, 3 Jahrzehnte werde ich nicht mehr haben, vielleicht noch 2, keine Ahnung. Diese Generation stirbt aus und dann bricht die Fassade, und damit meine ich jetzt nicht irgendeine Kirche, sondern allgemein der Christenheit in Deutschland, dann, so nimmt er als Journalist das wahr, bricht die Fassade zusammen. Dahinter wird eine Minderheit zum Vorschein kommen, die nicht viel größer sein wird als die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Große Zeitung in Deutschland, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, muss man nicht teilen, was dieser Mann schreibt, aber er nimmt als Journalist die Situation wahr und er sagt, es ändern sich Dinge dramatisch. Dinge werden anders. Brauchen wir als Gemeinde heute eine Horizonterweiterung, damit wir auf diese großen Veränderungen, dass wir sie erstens wahrnehmen und darauf einstellen, uns darauf einstellen. Ich habe vor kurzem in einem evangelischen Pressedienst eine kleine Notiz gelesen, die mich nachdenklich gemacht hat. Das ist eine kleine freikirchliche Gemeinde in der Schweiz, die ist irgendwo eingemietet in einem Haus. Und in dem Haus, in dem sie eingemietet ist, soll ein neuer Mieter hineinkommen, neben ihnen als Kirche. Und zwar ein Bordell. Und dann wird beschrieben, wie sich diese Gemeinde zur Wehr setzt gegen den neuen Mieter, das Bordell. Und einerseits dachte ich, ja, kann ich irgendwie verstehen. Und andererseits dachte ich, warum eigentlich? Warum setzen Sie sich zur Wehr, wenn die Welt sozusagen zu Ihnen ins Haus kommt? Wäre das nicht auch eine Chance, zu sagen, das ist halt die Situation heute, in der wir leben, was vielleicht vor 40, 50 Jahren nicht ansatzweise denkbar gewesen wäre, dass so eine Kombination irgendwie überhaupt entsteht. Aber wäre es nicht auch eine Chance? Könnte man nicht auch Gott danken für diese Kombi? Das Buch, was neben der Bibel, das christliche Buch, was neben der Bibel am meisten auf dieser Welt jeweils verkauft worden ist, das ist von einem Pastor in den USA geschrieben, heißt Rick Warren, der eine oder andere wird den kennen. Der hat ein Buch geschrieben im Englischen, The Purpose Driven Life. Im Deutschen wurde das nicht so ganz richtig, aber anders, Leben mit Vision übersetzt. Und dieses Buch ist mehr verkauft worden als jedes andere christliche Buch, mit Ausnahme der Bibel, die ist deutlich mehr verkauft worden. Und er beginnt dieses Buch mit der Frage, what on earth am I here for? Wozu um alles in der Welt bin ich hier? Fragt er die Christen. Und seine Antwort gibt er gleich mit, it's not about you. Es geht nicht um dich. Wir haben ja die Tendenz, Kirche, Gemeinde, welcher Couleur auch immer, zu denken, dass es sich um uns dreht, was wir mögen, was wir wollen, was aus unserer Sicht geschehen muss, damit Gemeinde und Kirche, sodass wir uns wohlfühlen. Und Rick Warren kommt und sagt, wozu bist du überhaupt auf dieser Erde? Es geht nicht um dich, es geht nämlich um etwas viel anderes, viel Größeres. Es geht um Menschen um uns herum. Und ja, unser Land hat sich verändert, auch in diesen 25 Jahren, die ihr als Gemeinde jetzt gemeinsam existiert. Es hat über die letzten Jahre zum Beispiel sehr viel beschäftigt, dass sich in ihren Herkunftsländern gebeutelte und geschändete Menschen nach Europa drängen. Ich lebe in einem Stadtteil in Mülheim-Eppinghofen, das ist die relativ zentrale in der Stadt, wo die städtische Homepage sagt, dass gut 82% aller unter 3-Jährigen einen Migrationshintergrund haben. Über 80% aller, der jünger als 3 Jahre sind. Also weiß man, wie die Gesellschaft in wenigen Jahren aussehen wird. Unser Land hat sich erheblich verändert. Was macht das mit Kirche Jesu Christi? Ich glaube, dass Gott uns vielleicht hierzulande deutlich machen will, dass die Ahmeds, die Süleymans, die Mohammeds dieser Welt Geliebte Gottes sind. Und dass wir als Gemeinde, als Kirche Jesu Christi das verstehen sollten und sagen, eine Chance darin entdecken, dass diese Buntheit des Reiches Gottes, wo vom Osten, vom Westen, vom Norden und vom Süden einmal Leute an seinem Tisch sitzen und feiern werden, dass diese Menschen heute schon, ja, dass wir sozusagen ein Stückchen das bebildern sollten, was ja Gott einmal ohnehin schaffen wird. Aber dann habe ich in der Bibel ein bisschen weiter gelesen und habe festgestellt, dass die Leute aus Kapernaum, aus dem Dorf des Nahum, trotz allem, was sie erlebt hatten, rückfallgefährdet sind in alte Denkmuster. Da dachte ich, das kennt man aus seinem eigenen Leben, das ist vielleicht gar nicht so weit weg, das steht im Galater 2, da geraten nämlich Paulus und Petrus aneinander und die Bibel ist ja knochenehrliches Buch und sie verschweigt diese Episode, dass die beiden sozusagen Krach miteinander hatten, nicht. Galater 2, als noch Petrus nach Antiochia, das ist so ein bisschen nördlich des heutigen Israel, wenn ihr innerlich die Karte vor euch habt, im Libanon würde man das verorten. Als Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihm offen entgegentreten und ihn ernsthaft zur Rede stellen, denn das, was er tat, war falsch. Nach seiner Ankunft hatte er zunächst noch mit den Gläubigen, die unbeschnitten waren, zusammengesessen, also mit den Heiden. Als jedoch einige jüdische Freunde von Jakobus eintrafen, hatte er nicht mehr den Mut dazu, weil er die Missbilligung der jüdischen Gläubigen scheute. Daraufhin verhielten sich die anderen Juden genauso heuchlerisch und sogar Barnabas ließ sich von ihnen beeinflussen. Als ich sah, dass sie sich nicht an die Wahrheit der Botschaft Gottes hielten, sagte ich vor allen anderen zu Petrus, wenn du als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir gelassen hast und wie ein Nichtjude lebst, warum verlangst du dann von diesen Nichtjuden die jüdischen Gesetze zu befolgen, die du aufgegeben hast? Du und ich, wir sind Juden durch Geburt, keine gottlosen Menschen wie die Leute aus anderen Völkern. Doch wir wissen, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen und damit durch diesen Glauben von Gott angenommen worden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben, denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Das heißt also, Petrus hatte im Grundsatz verstanden, dass hier ein riesiger Wechsel stattfindet, dass der Flusslauf geändert wurde, dass mit einmal die Heiden im Reich Gottes Platz haben. Er war im Haus des Cornelius gewesen und auf die Leute dort war der Heilige Geist gefallen und all diese Dinge, das wusste er. Und jetzt kommen seine alten Kumpels aus Jerusalem und dann kriegt es mit der Angst zu tun, sagen, hey, also ich distanziere mich von diesen Leuten, ich will mit denen doch nichts zu tun haben. Er war rückfallgefährdet. Obwohl er eigentlich verstanden hatte, dass der Flusslauf sich geändert hat, dass der Sturm des Heiligen Geistes Dinge verändert hatte, mit einmal fiel er wieder zurück in alte Verhaltensmuster. Diese Brücke, die ihr auf dem Bild da seht, die ist jahrelang, ich weiß gar nicht genau, wie es heute ist, eine Touristenattraktion geworden, weil sie den Zweck nicht erfüllte, nicht mehr erfüllte, für die sie gebaut worden ist. Und wir als Jesus-Nachfolger, wir sollen genauso gottgewollte Brücken sein, die Leute mit dem Evangelium zu erreichen, die Gott noch fern sind. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, wie skeptisch und letztlich ungläubig ich oft war, wenn ich Menschen begegnet bin, die Monate, vielleicht Jahre später Christen waren, wenn es an meinen Glauben an der Stelle geht. Und die Frage ist, sind wir nah an Menschen dran? Diese Brücke ist bedeutungslos, sie ist irrelevant geworden, sie ist nicht mehr zu gebrauchen. Und für mich und für uns, denke ich, stellen sich Fragen. Macht das etwas mit uns, wenn die Gesellschaft um uns herum anders wird? Wenn die Bedürfnisse von Menschen anders werden? Wenn wir wahrnehmen, dass um uns herum mehr und mehr, und ich scheue mich das fast zu sagen, weil es so despektierlich klingt, aber kleine Atheisten aufwachsen? Was bedeutet das, wenn wir zwar auf die Verbindung zu Gott achten, aber die Verbindung zur Welt, zur Umwelt auf der Strecke bleibt? Die Stürme des Lebens, die Stürme, die auch über diesen Globus gegangen sind, die haben viel geändert, auch in unserem Land. Und ja, was macht das mit uns? Paulus selbst brauchte auch eine Ermutigung, weil er nämlich enttäuscht war, über all das, was nicht funktioniert hat. Er war in Korinth und da hat es relativ viel Zoff gegeben und dann kamen nur ein paar wenige Leute zum Glauben und er war entmutigt und wollte eigentlich weiterziehen. Also die Situation war so, Apostelgeschichte 18,6, Doch da die Juden sich ihm gegenüber ablehnend verhielten und ihn sogar beschimpften, Klammer auf, fasste er den Entschluss, eigentlich nicht mehr dort bleiben zu wollen. Und dann kommt eine Ermutigung von Gott. Angesichts des Unglaubens in diesem Ort, des Widerstands in diesem Ort, dass die Leute ihn beschimpften, heißt es in Vers 9, eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus und sagte, hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe noch ein großes Volk in dieser Stadt. Das war nicht die Perspektive des Paulus. Der wollte seine Sachen packen und weiterziehen, weil er sich ärgerte über so viel Zurückweisung. Und die Perspektive Gottes war eine ganz andere, nämlich ich habe noch ein großes Volk in dieser Stadt. Die Perspektive Gottes, da war der Flusslauf schon anders und Paulus blieb immer noch bei dem, was ihm so vertraut war. Und irgendwann begreift er, und da schreibt er interessanterweise dann auch an die Christen in Korinth, denn diese Ermutigung von Gott her, ich habe noch ein großes Volk in dieser Stadt, die kam ja ihm auch in Korinth. Da schreibt er an die Christen in Korinth im 1. Korinther 9, Vers 19, ich habe mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens eine von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit ich auch Anteil an ihrem Segen erhalte. Ich habe mich oft gefragt, wenn ich über diesen Text nachgedacht habe, wie leicht oder schwer es eigentlich Paulus in unseren Gemeinden gehabt hätte mit dieser Auffassung. Also wir wissen doch, wie es geht und wie es richtig ist und was sein darf und nicht sein darf. Und dann kommt da so einer und sagt, wenn ich mit Heiden zusammen bin, dann, ich habe zwar innerlich einen Kompass und weiß, dass das jüdische Gesetz nicht bedeutungslos ist, aber dann passe ich mich ihnen an. Und dann tue ich vielleicht Dinge, die ich im Kontext mit Juden nie tun würde. Warum? Weil ich sie für Christus gewinnen will. Und umgekehrt, wenn ich mit Juden zusammen bin, denen das Gesetz eine große Bedeutung, für die das Gesetz eine große Bedeutung hat, dann ja, nehme ich das wahr, dann halte ich mich an diese Dinge, obwohl ich einem Heiden sagen würde, das brauchst du nicht. Es ist nicht wichtig. Wäre der so geistlicher Wendehals bei uns? Oder sagen, das kann man doch nicht machen, mal so, mal so. Aber seine Motivation ist, Menschen für Christus zu gewinnen, zu realisieren, dass Gott an dieser Stelle den Flusslauf geändert hat. Und dass es darauf ankommt, dass Menschen zum Glauben finden, auch angesichts einer völlig geänderten gesellschaftlichen Situation für die Menschen damals, die als Jünger Jesu, als seine berufenen Apostel unterwegs waren. Und darum, ich glaube, dass der christliche Glaube auch bei uns in unserem Land, auch angesichts der großen Veränderungen, die in den letzten 25 Jahren, aber wenn man größere Zeiträume nimmt, auch da passiert ist, eine wirklich gute Zukunft hat. Und der Grund ist, Jesus lebt. Er ist da. Er ist der Herr der Kirche und der Herr der Gemeinde ist. Wir sollten all diese Veränderungen wahrnehmen und wir sollten sie aufmerksam wahrnehmen und uns irgendwie darauf einstellen als Gemeinde Jesu Christi. Aber nicht wir sind es und nicht unsere Methoden, sondern Jesus lebt. Und die Gemeinden, die Kirchen, unsere Gemeinde hier, Christusgemeinde Moers, meine Gemeinde, die sollten ihre Kernaufgabe darin sehen, Menschen zum Glauben zu rufen und sozusagen für eine Entscheidung in das Leben, in die Nachfolge Christi sie zu ermutigen. Das ist unsere Kernaufgabe. Es geht nicht darum, dass wir uns alle wohlfühlen, dass wir es alle so haben, wie wir es gerne hätten. Rick Warren sagt, it's not about you. Es geht nicht um dich, sondern es geht um die Größe des Reiches Gottes. Es geht das, was der Sturmwind des Heiligen Geistes verändert hat und dass wir gesandt sind zu den Menschen unserer Zeit. Und wenn wieder lebendiger Glaube entsteht und Bei vielen unter uns ist das da, aber wir wünschen uns das viel mehr. Dann beginnt das damit, dass wir zu ihm, zu Jesus umkehren. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Löser der Welt, er ist das Zentrum des Glaubens und er ist die Mitte seiner Gemeinde. Und Christsein heißt, dass jeder Einzelne berufen ist, als Jünger Jesu, Botschafter Jesu Christi in dieser Welt zu sein, in seinem Lebensumfeld. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir wollen dir von Herzen danken. Wollen dir von Herzen danken dafür, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast. Und das war und ist damals für die Menschen so wie ein Sturmwind gewesen, der so viel verändert hat, der die Leute, die ihren begrenzten Horizont hatten in diesen kleinen Dörfern um den See Genezareth, mit einmal eine Weite ihnen deutlich machte, die sie sich überhaupt nicht denken konnten. Und wir leben heute unter ganz anderen Bedingungen. Wir leben in einer sich entwickelnden Gesellschaft. Und diese Gesellschaft wendet sich insgesamt immer mehr von Gott ab. Die Zahlen sprechen ihre eigene Sprache. Aber wir wollen nicht mutlos sein. Du hast ein großes Volk in dieser Stadt, auch in dieser Stadt Moers, und du möchtest, dass deine Gemeinde wächst und dass sie lebendig ist. Und da sprechen wir nicht nur von dieser Gemeinde, wie wir das in diesem Gottesdienst auch schon gehört haben, sondern von dem Leib Christi in dieser Stadt. Du möchtest, dass hier sich noch viel, viel, viel bewegt. Und ich bitte dich, dass wir als Teil dieser Gemeinde hier in der Römerstraße, dass wir als Teil dieser Gemeinde wahrnehmen, was du tust. Keine Angst haben vor Veränderungen. Der Flusslauf des Heiligen Geistes findet seinen Weg. Und wir möchten Menschen sein, die darin mit unterwegs sind, deinen Willen zu erkennen und zu tun und das zu leben in den Auftrag, in den du uns hineingestellt hast. So bitte ich um Segen für diese Gemeinde, um gute nächste Jahre, dass deine Gemeinde nah an dir selbst ist und du Großes zu tun vermagst. In deinem Namen. Amen.